Im folgenden Sendeteil tauchen wir in die Zeit, die der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik vorausgegangen ist. Es ist die Zeit der Habsburger Monarchie, die Welt von gestern, wie sie von Stefan Zweig in seinem Memoirenbuch genannt wurde, mit ihrer gesellschaftlichen Hierarchie und ihren Wertennormen, die mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 untergegangen sind. Gesprächspartnerin dafür ist die Wiener Historikerin Martina Winkelhofer, eine Spezialistin für die Geschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die Geschichte des Adels und des kaiserlichen Hofs in Wien. Martina Winkelhofer hat kürzlich einen Vortrag in Prag gehalten und aus diesem Anlass auch dem Tschechischen Rundfunk ein Interview gegeben. Die Fragen hat Markéta Kachlíková gestellt.
Als ich ganz klein war, wollte ich Prinzessin werden. War es bei Ihnen ähnlich?
Es war haargenau so. Ich glaube, ich war 4 Jahre alt, da wollte ich Prinzessin werden. Und irgendwann habe ich mich dann dafür interessiert, wie denn das Leben von Prinzessinnen wirklich ausgesehen hat.
Und heute, wenn Sie über die Adelsfamilien in Österreich, Ungarn fast alles wissen, möchten Sie wieder oder immer noch zum Beispiel eine Habsburger Prinzessin sein?
Eine Habsburger Prinzessin vielleicht nicht, aber vielleicht eine Prinzessin des böhmischen Adels, weil die doch ein bisschen weniger unter diesem medialen Brennglas gelebt haben. Also es war vielleicht ein bisschen leichter, wenn man sich das aussuchen konnte.
Können Sie sich noch an den Augenblick erinnern, als Sie sich entschieden haben, sich systematisch der Hofproblematik und Hofpolitik des 19. Jahrhunderts zu widmen, diese zu erforschen?
Ja, da kann ich mich ziemlich genau daran erinnern, und zwar deshalb, weil es überhaupt keine Literatur gegeben hat und ich mich gefragt habe, was ist damals passiert in diesem 19. Jahrhundert beim Hof. Das war mir auch völlig neu, dass es gar keine Untersuchungen gab, und dann war so ein bisschen das Feuer geweckt, dass ich auch wirklich jetzt mich selbst damit beschäftige. Also das war so der Anfang, und dann habe ich einfach immer weiter geforscht.
Stellen wir uns jetzt vor, wie wäre es, wenn wir heute zusammen in der Monarchie gelebt hätten oder leben würden? Würde es uns gut gehen?
Das kommt ganz darauf an, in welcher Position wir leben würden. Also würden wir zu den oberen 10% gehören, würde es uns wahrscheinlich sehr, sehr gut gehen. Würden wir zu den anderen gehören, würde, glaube ich, niemand von uns tauschen wollen. Was man natürlich nicht vergessen darf, dass das Leben an sich, vor allem das soziale und gesellschaftliche Leben, damals sicher schwieriger war. Also das, was für uns heute sehr interessant ist, Individualismus zum Beispiel, das war damals kein Thema. Also man hat für seine Pflichten gelebt, für seine gesellschaftlichen Pflichten. Das heißt, wir dürfen uns nicht vorstellen, dass diese Leute damals nur ihrem Vergnügen gelebt haben, sondern die waren in einem sehr engen und strengen Korsett von Verpflichtungen, von Sachen, die sie einfach tun mussten. Das heißt, das muss man dann schon betonen dabei. Aber natürlich, der äußere Rahmen war extrem prächtig.
Stellen Sie sich überhaupt heute die Frage, wie wäre es, wenn die Habsburger in Österreich, Ungarn heute regieren würden?
Eigentlich gar nicht, weil das ist das Thema, stellt sich überhaupt nicht. Also ich könnte es mir auch gar nicht vorstellen, also in welcher Form sie das überhaupt tun sollten, weil die Monarchien, die es noch gibt, das sind ja dann eher so Repräsentationszwecke, also sie dienen nur Repräsentationszwecken, und nein, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, in keiner Art und Weise.
Tausende Menschen haben in diesem Jahr das Schloss Konopiště und das Schloss Zákupy Reichstadt besucht, gerade wegen der Ereignisse des Jahres 1914. Wie haben Sie sich an die Ereignisse des Jahres erinnert?
Naja, ich habe natürlich mit großer Spannung diese Flut an Büchern verfolgt. Ich habe mich ziemlich eingelesen, und ich finde es vor allem spannend, wie unterschiedlich man heute nach 100 Jahren zum Teil den Ausbruch des Ersten Weltkrieges sieht. Also gibt es ja die unterschiedlichsten Richtungen.
Was ist an der Familie der Habsburger so interessant und außerordentlich, dass sie sich diesem Adelsgeschlecht so intensiv widmen?
Naja, für mich war es vor allem die Person Kaiser Franz Josefs, die mich interessiert hat. Und generell kommen sie natürlich in Wien an den Habsburgern nicht vorbei. Also wenn eine Familie 600 Jahre regiert hat, dann haben sie schon mal irgendwie ein gewisses Grundwissen. Und das heißt, sie haben dann einzelne Personen, die sie besonders mögen. Und bei Kaiser Franz Josef hat mich eben besonders interessiert, wie dieser Mensch hinter diesem Klischee, das wir heute in Österreich haben, wirklich ausgesehen hat. Weil in Österreich denken wir immer, wenn wir an den Kaiser denken, an diesen alten Herrn, der mit einem Gugelhupf irgendwo sitzt, mit der schönen Kaiserin an seiner Seite. Und da wollte ich gerade beim Hof ein bisschen fragen, wie war denn der als Vorgesetzter zum Beispiel?
Gelang es Ihnen, etwas ganz Neues über Franz Josef zu erforschen, etwas, wodurch er außerordentlich war in dem Kontext, den wir heute kennen?
Na, was mich am meisten fasziniert hat, war, wie er als Vorgesetzter war. Und ich fand es zum Beispiel hochspannend, dass der Kaiser per se niemanden entlassen hat. Also Sie müssen sich vorstellen, beim Wiener Hof haben 4 bis 4.500 Personen gearbeitet und es gab zum Beispiel kaum Entlassungen. Und das fand ich deshalb so interessant, weil sie in den Akten unglaublich viele Beschwerden finden, also wie schlecht die Arbeit funktioniert hat, dass die Leute zum Teil nicht zur Arbeit erschienen sind. Und ich habe mich dann gefragt, wie gibt's das, dass man auf der einen Seite keine Entlassungen hat und auf der anderen Seite diese ganzen Beschwerden. Und dann bin ich draufgekommen, dass das etwas mit dem Selbstverständnis des Kaisers als obersten Herr seines Hauses zu tun hat. Und der Hintergrund ist, das würde ich gerne noch sagen, der Hintergrund ist, dass der Kaiser das Selbstverständnis hatte, dass alle Menschen, die wirklich für ihn arbeiten, also eine Position bei Hof haben, dass die Teil seines Hauses sind, wie man sagt, seines großen Hauses. Und als solcher hat er eine Verantwortung für sie. Und das heißt, er konnte sie nicht entlassen, weil sie sonst für sich selbst verantwortlich wären. Und das fand ich unglaublich interessant, diesen Aspekt da ein bisschen zu beobachten.
Soweit ich weiß, hatte Österreich-Ungarn im 19. Jahrhundert etwa 52 Millionen Einwohner. Wie groß war eigentlich der Anteil der Adeligen?
Der war winzig klein, weil zum Beispiel nur 1% von diesen 52 Millionen konnte überhaupt zum Adel an sich gezählt werden. Und davon nur 400 Familien etwa zur wirklichen Aristokratie.
Wie konnte man adelig werden?
Also adelig werden konnte man in dem Sinn nicht, man konnte nur in die Aristokratie hineingeboren werden. Und zu den Aristokraten zählten nur jene, die diese berühmten 16 hochadeligen Ahnen hatten. Das heißt, sie mussten nachweisen, dass bis zu ihren Urgroßeltern von beiden Seiten, von Seiten der Mutter wie auch von Seiten des Vaters, alle einzelnen Mitglieder ihrer Familie bereits hochadelig waren.
Verstehe ich das richtig, dass man sich einen Adelstitel nicht zum Beispiel kaufen konnte? Oder vielleicht konnte man den Adelstitel für besondere Verdienste im Dienste des Königs erwerben?
Also sie konnten sich keinen hohen Titel kaufen, unter Anführungszeichen, da mussten sie hineingeboren werden. Aber wie es halt so üblich war im alten Österreich, gab es für alles immer einen Ausweg. Das heißt, sie konnten sich unter Anführungszeichen einen niederen Adel kaufen. Das hieß dann halt so, dass man für Wohltätigkeitszwecke sehr viel gespendet hat. Also wirklich, wir reden von Millionen. Und dann hat man den Kaiser überredet, dass er einen sehr niedrigen Adelstitel verleiht.
Wie war der Unterschied zwischen dem böhmischen und dem mährischen Adel im Rahmen Österreich-Ungarns zu Ende des 19. Jahrhunderts?
Also der erste große Unterschied war, dass der böhmische Adel viel reicher war. Er hatte die viel größeren Besitzungen und wenn man im alten Österreich immer vom reichen Adel gesprochen hat, war das immer der böhmische Adel. Und der zweite große Unterschied war die politische Zuordnung. Und das finde ich sehr interessant. Der böhmische Adel wurde als konservativ bezeichnet und damals hieß konservativ, dass sie föderalistisch sind. Der böhmische Adel hat sehr auf die Autonomie Böhmens gepocht, also sie haben es nicht wirklich durchsetzen können, während der mährische Adel immer der konstitutionellen Partei zuzuordnen war. Und das waren eher so die Zentralisten innerhalb dieses Staates.
Wer wurde eigentlich unter den Aristokraten als wirklich reich betrachtet?
Das sind genau zwei Familien. Das ist natürlich die Familie Schwarzenberg in Böhmen, die Familie Liechtenstein in Mähren. Und das waren so die Milliardäre, muss man sagen. Also wenn man so ein Ranking aufstellt, würden diese beiden Familien den ersten Platz einnehmen. Dann wird mal lange nichts kommen und dann kommen die anderen Familien.
Wie haben die Aristokraten damals ihren Lebensunterhalt erworben? Wo haben sie Geld bekommen?
Also ganz wichtig, ein Aristokrat ging natürlich nicht arbeiten, das gehörte sich einfach nicht. Sie haben eigentlich aus ihrem Vermögen heraus gelebt. Das heißt, Grundlage des Vermögens waren diese riesigen Güter, die sie verwaltet haben, mit wo sie Forstwirtschaft hatten, Landwirtschaft, alles Mögliche. Ein paar von ihnen waren sogar Investoren.
Die Adeligen waren oft auch Diplomaten. Haben Sie für Ihre diplomatischen Dienste Geld verdient oder war das nur eine Prestigesache?
Es war genau das Gegenteil. Sie mussten unglaublich viel Geld zahlen, um als Diplomat irgendwo hingehen zu können, weil damals war es so, dass der Diplomat alle Auslagen selber tragen musste. Und das hat natürlich bedeutet, dass nur die allerreichsten Familien es sich überhaupt leisten konnten, dass ein Mitglied ihrer Familie an einem der großen Posten in London, Paris oder St. Petersburg saß.
Wer hat in Adelsfamilien über die Geldsachen entschieden? Ich nehme an, dass das überwiegend oder in der Mehrzahl Männer waren. Gab es auch gewisse Frauen, die sich mit Geldsachen beschäftigten?
Also es waren in der Regel natürlich die Männer, es sei denn, die Frauen kamen selbst aus extrem reichen, einflussreichen Familien. Da können wir nachweisen, dass es sogar Ehekontrakte gab, die besagten, dass die Frauen zum Teil sogar ihre eigenen Konten hatten. Das heißt, je höher die Herkunft der Frau, desto selbstständiger war sie auch, was ihr eigenes Vermögen betraf.
Die Zeit ist heute eine moderne Zeit, sie geht weiter. Was könnte uns Ihrer Meinung nach in den alten Zeiten inspirieren? Wozu könnten wir zurückkehren?
Also ich würde sagen, wenn, dann nur zu gesellschaftlichen Werten, weil alles andere ist einfach nicht mehr vergleichbar. Also wir haben jetzt einfach ein Lebensumfeld, das wunderbar ist gegen das zum 19. Jahrhundert. Was ich persönlich sehr interessant finde, gerade wenn man einen Vergleich zu heute zieht, ist, dass zum Beispiel damals der Individualismus, den wir heute als sehr erstrebenswert betrachten, damals kein Thema war. Das heißt, man hat sich mehr als Mitglied seiner Gesellschaft, seines Standes, seiner Familie gesehen, hat sich ein bisschen zurückgehalten und ich glaube, dass das hin und wieder das Leben auch vereinfacht. Also man drängte sich nicht so vor, es ging eher ums Miteinander.
Sie erforschen Dokumente zur Geschichte des 19. Jahrhunderts und zwar sowohl in staatlichen als auch in privaten Archiven. Wie schwer ist es, Privatpersonen zu überreden, zu überzeugen, dass sie ihre Bibliotheken und Familienarchivbestände für sie zugänglich machen?
Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Interessant ist nur, dass man doch dann immer Informationen über einen einholt. Also im Sinne von, wenn sie jemanden haben, der sie empfiehlt, ist das überhaupt kein Problem. Aber es war generell nicht sehr schwierig. Also die meisten Familien interessieren sich für die Geschichte ihrer Familie. Und wenn man so ein bisschen miteinander kann, ist das gar keine Frage.
Was ist für Sie an Ihrer Arbeit das Interessanteste? Ist das die Forschungsarbeit, wobei Sie im Archiv sitzen und in alten Büchern oder Dokumenten blättern? Oder ist spannender oder macht Ihnen mehr Spaß, mit Studenten an der Universität zu sein und ihnen ihre Forschungsergebnisse zu übergeben?
Also für mich ist es wirklich die Forschungsarbeit, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie zum Beispiel die Korrespondenz einer Person, die längst verstorben ist, durchgehen, dann ist es so, wie wenn da wirklich dieses Leben so wieder aufersteht. Das heißt, es tut sich Ihnen eine Welt auf dabei und das ist halt unglaublich spannend.
In der Tschechischen Republik sind bisher zwei Ihrer Bücher erschienen, und zwar Verebus Unitis, der Kaiser und sein Hof und Adel verpflichtet, Frauenschicksale in der K&K-Monarchie. Schreiben Sie jetzt ein Buch?
Ja, diesmal, ich schreibe gerade wieder ein Buch, das soll Ende des Jahres in Österreich erscheinen und diesmal wird es gehen um Königshäuser, also in einem europäischen Überblick und vor allem um die Frage der aufkommenden Massenmedien, weil Ende des 19. Jahrhunderts kamen diese ganzen Zeitungen auf, Königshäuser wurden beobachtet und das ist eine Frage, die mich sehr interessiert, so wie hat es dann ausgesehen?
Kann man sagen, dass die Hochzeit von dem österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand d'Este und Sophie Chotek einer der größten individualistischen Momente in der Geschichte war?
Definitiv, das wäre eigentlich der Anfang gewesen von sehr viel mehr. Und was hier so interessant ist, hier hat sich ja ein Thronfolger über diese starken Hausgesetze hinweggesetzt. Das war ja nicht irgendjemand. Und man darf ja nicht vergessen, er hat ja jahrelang drum gekämpft und er war, was das betrifft, ein ziemlicher Vorreiter. Was ich besonders schön finde, ist, dass gerade diese Ehe wirklich eine der glücklichsten war in dieser ganzen 600-jährigen Geschichte.
Wenn Sie sich jetzt mit den Medien am Ende des 19. Jahrhunderts befassen. Ich nehme an, dass gerade die Liebe zwischen Ferdinand und Sophie ein großes Thema für Journalisten sein konnte.
Das war es gar nicht, und zwar aus dem Grund, weil er so furchtbar unsympathisch war allen. Also er war keine nach außen keine sympathische Persönlichkeit, was umso interessanter ist, weil er in seinem Familienleben der reizendste Mensch überhaupt war. Also man hat wenig über ihn geschrieben, über die Hochzeit wurde generell nicht geschrieben, weil sie war ja unstandesgemäß. Also das setzt in Österreich erst später ein. Und das möchte ich gerne dazu sagen, das finde ich so interessant an Franz Ferdinand. Er gehörte zu den unbeliebtesten Habsburgern seiner Zeit, hat aber andererseits ein Familienleben geführt, das, wenn man das öffentlich gemacht hätte, ihm unglaublich viel Sympathie eingetragen hätte, weil es eben so bürgerlich war.
Sie besuchen oft die Tschechische Republik, haben schon viele Orte besucht, auch das Schloss Konopiště. Gibt es noch eine Burg, ein Schloss, ein Ort, etwas, was Sie noch besuchen und entdecken möchten?
Ja, so ungefähr 100. Weil sie haben ja so unglaublich viele Schlösser. Ich persönlich würde am liebsten alles sehen. Ich hoffe, das wird sich in den nächsten 10 Jahren ausgehen. Ich hoffe, dass ich noch ganz viel erforschen kann. Ich hoffe, dass es sehr viel sein wird so zur österreichisch-tschechischen Geschichte. Und ich hoffe, dass ich natürlich diese Verbindungen, die ich jetzt habe, zu Freunden in der Tschechischen Republik, dass ich das auch ausbauen kann.